Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Amen. Ich darf Sie heute bitten, sitzen zu bleiben, auch dann, wenn der Predigttext während der Predigt vorgelesen wird. Liebe Gemeinde, der heutige Sonntag, der zweite Sonntag nach Ostern, heißt Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. Diese Barmherzigkeit trifft auf unser individuelles Leben. Mitten im Leben sind wir von Gottes Barmherzigkeit umgeben. Um aber von dieser und mit dieser Barmherzigkeit leben zu können, sind ein paar Hinweise zu beachten, die wir im 10. Kapitel des Johannesevangeliums finden. Hier geht es um ein Gleichnis von der Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde. Die Gemeinde wird als Schafherde und Jesus als der Hirte dargestellt. Der Ort, wo sich die Herde befindet, ist der Schafstall. Ich denke, dass wir Städter heute von der Agrargesellschaft noch nicht so weit weg entfernt sind, dass man dieses Bild unbedingt erklären müsste. Nur ein Streichelzoo ist dieser Schafstall bestimmt nicht. Zunächst sehen wir uns an, was Jesus über sich selbst sagt. Diese Aussagen sind auf die Kapitel 8, 10, 12, 14 und 15 im Johannesevangelium verteilt und beginnen jeweils mit Ich bin. Darum hat man sie auch die Ich bin-Worte genannt. Es sind 7 Sätze. Der Reihe nach lauten sie: Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin das Licht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der Weinstock. Diese Aussagen beschreiben, was Jesus für uns ist, welche Stellung er für uns oder uns gegenüber hat. In diesen Ich-Bin-Worten finden wir auch alles, woran wir glauben, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus. Wir beschäftigen uns heute mit den ersten 2 Ich-Bin-Worten, mit der Tür und mit dem Hirten. Von der Tür hörten wir in der Altarlesung und vom Hirten hören wir später in unserem Predigtwort. Unser Christenleben beginnt mit dem Satz oder mit dem Wissen, ich glaube an Jesus. Doch bevor ich zu diesem Bekenntnis komme, stehe, sitze oder liege ich irgendwann einmal Jesus gegenüber und er sagt ganz persönlich zu mir, und zwar nur zu mir, beziehungsweise zu jedem Einzelnen von uns, ich bin es. Das kann überall sein. Das kann außerhalb sein, in der Stadt, irgendwo. Und gegen manche Behauptungen, dass das in der Kirche nicht mehr möglich sei, wage ich zu behaupten, es kann auch im Gottesdienst, während einer Predigt, während eines Liedes oder beim Hören eines Bibelwortes geschehen. Plötzlich wird man angerührt und spürt, jetzt bin ich gemeint. Und da bewahrheitet sich das Jesuswort, ich bin die Tür. Denn ohne Jesus geht gar nichts. Der ganze Satz lautet, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Da, wo man dann drinnen ist, das ist der Schafstall. Das ist eben das Bild, das hier verwendet wird. Schafstall und Hirte. Mit Taufe und Eintritt allein ist man noch nicht im Stall Jesu. Die Tür hat hier eine doppelte Bedeutung. Einerseits ist es der Eintritt zur Seligkeit und betrifft daher die Glaubenden. Andererseits ist sie der Zutritt des Hirten, der die Herde führt, und das ist Jesus selbst. Diese beiden Erscheinungsformen oder Bedeutungen der Tür muss man im Johannes, bei Johannes im 10. Kapitel auseinanderhalten. So lesen wir im ersten Vers, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das bedeutet, dass falsche Hirten nicht durch Jesus zum Dienst kommen, sondern über andere krumme Wege. Wir denken da vielleicht an Leute, die eigene Interessen verfolgen, die sich irgendwas aneignen wollen oder wer etwas darstellen wollen oder ähnliches. Ich möchte diesen Gedanken nicht weiter verfolgen, weil er in eine Sackgasse führt. Zwar nicht in eine Sackgasse, aber doch in eine etwas andere Richtung führt das erste Lied in unserem Gesangbuch. Dieses macht hoch die Tür. Hier ist es eine Tür, die wir öffnen. In Vers 4 singen wir, macht hoch die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereitet. Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt an mit Andacht, Lust und Freude. So kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich. Dieser Anspruch, dass wir unsere Herzen öffnen müssen, um Jesus einzulassen, der ist nicht von der Hand zu weisen. Hierher gehören auch Aufforderungen wie, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer hören will, der kann hören und ähnliches. Das heißt, es kann auch von uns ausgehen, dass Jesus in unser Leben tritt. Das ändert aber nichts an der Aussage, durch Jesus kommen wir zum Glauben. Dieses durch Jesus entspricht diesem Ich bin die Tür. In einem späteren Ich bin-Wort sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, dem Herrn, wenn er nicht durch Jesus dazu befähigt wird. Der Weg zu Gott ist Jesus. Und wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Für uns gilt das natürlich im übertragenen Sinn. Die Jünger haben Jesus ja noch persönlich erlebt. Die Frage ist, ist ihnen der Glaube an ihn deshalb leichter gefallen? Philippus ist ein Beispiel dafür, dass es die Jünger mit dem Jesus-Glauben auch schwer hatten. So lange bin ich bei euch gewesen und du kennst mich nicht, fragt ihn Jesus und sagt dann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hier könnte man nun einen Vergleich mit unserer kirchlichen Landschaft anstellen. So lange sind die Leute schon in die Kirche gegangen und haben viele Predigten und Textverlesungen gehört. Aber die Grundwahrheiten des Glaubens haben viele noch immer nicht verstanden. Ich denke, das liegt daran, dass das Jesuswort, ich bin die Tür, nicht verstanden oder nicht gehört wurde. Das mag am Einzelnen selbst liegen oder an den jeweils Predigenden. Da sollen wir aber nicht urteilen, sondern vielmehr mit langem Finger auf Jesus zeigen, so wie das am Isenheimer Altar dargestellt wurde. Halten wir das jetzt einmal fest. Jesus ist für jeden von uns die Tür und durch diese müssen wir gehen. Vielleicht sogar jeden Tag neu. Nun hören wir unseren heutigen Predigttext und kommen damit zu dem zweiten Ich Bin-Wort. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Und auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Zunächst fühle ich mich angesprochen. Aber darf ich das sagen? Darf ich sagen, ich bin der Hirte? Vielleicht darf ich sagen, ich bin ein Hirte. Ein Hirte von vielen. Aber wenn ich über den Begriff Hirte nachdenke, so kommt es mir schon sehr überheblich vor, mich selbst Hirte zu nennen. Vor allem, wenn ich bedenke, dass mir die Herde durch meine Pensionierung abhanden gekommen ist. Und als ich meine Herde noch hatte, war das wirklich meine Herde? Hat sie auf meine Stimme gehört? Es hilft wenig, wenn in manchen Landeskirchen die Pfarrer Pastoren genannt werden. Wenn das lateinische Wort für Hirte, nämlich Pastor, zur Berufsbezeichnung wird. Man braucht sich nur ein wenig umzusehen und man findet so manch eigenartige Figuren. Doch darüber will ich nicht sprechen, auch nicht über die sogenannten Oberhirten. Das ist ein weites Feld und jedem von uns fällt dazu sicher ein Negativbeispiel ein. Ich möchte vielmehr von uns Menschen und allzu menschlichen Zeitgenossen ablenken und zu dem hinführen, der allein das Recht hat, sich Hirte zu nennen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Jesus allein ist der gute Hirte. Er ist es, auf den die Schafe hören, weil sie seine Stimme kennen. Jesus ist es auch, auf den sich seine Schafe verlassen können, der nicht davonläuft, wenn Gefahr droht, sondern der sie verteidigt und für sie kämpft. Vom Mietling, dem Tagelöhner, haben wir genau das Gegenteil gehört. Er rennt weg, wenn er den Wolf sieht. Dieser Wolf kann verschiedene Namen und Gesichter haben. Früher, sagen wir etwa vor 2000, konnte man noch als Beispiel die NS-Zeit heranziehen. Heute hat der Wolf andere Namen. Islamischer Staat, Boko Haram, Irak, Iran und andere Länder, wo Christen verfolgt werden. Wo Menschen mit dem Tod bedroht werden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Bei unseren Asylbehörden hat es sich noch nicht allgemein herumgesprochen, dass das Christusbekenntnis lebensgefährlich ist. Auch in sogenannten sicheren Herkunftsländern. Das, was die Christen in diesen Ländern Halt gibt, ist ihr Glaube an Jesus. Sie können nur ihm vertrauen. Von der UNO ist da nichts zu erwarten. Dazu etwas Statistik. Die Verurteilungen durch den UNO-Menschenrechtsrat von 2006 bis 2015. Da wurde Israel 57 Mal verurteilt. Die Islamische Republik Iran 4-mal, ISIS oder IS 1-mal und keine Verurteilung von Al-Qaida, Boko Haram, Fatah, Hamas, Hisbollah und Islamischer Dschihad. Solange der Hass auf die Christen von uns weit weg ist, in Afrika etwa, so kratzt dies kaum jemanden. Wenn aber der Hass in Europa angekommen ist, bei uns auftritt, dann werden wir lebendig. Und dann machen wir Gesetze und dann verdächtigen wir alle und jeden. Besonders die mit Bart oder mit Niqab. Wer Niqab nicht kennt, das ist der Seeschmitz. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, und er findet seine Schafe überall, über Konfessionsgrenzen hinweg, innerhalb und außerhalb der Kirche, ja sogar im Islam, finden immer wieder Menschen zu ihm. Ich habe mir lange nicht vorstellen können, dass das geht, dass jemand zum Glauben findet, ohne Gemeinde, ohne Kirche und ohne Bibel. Aber ich werde in diesen Tagen eines Besseren belehrt. Christus offenbart sich Einzelnen immer wieder, auch an ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel im Gefängnis. Er sammelt seine Herde jetzt, und das besonders dort, wo Menschenrechte, Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit Fremdwörter sind, beziehungsweise mit dem Tod bestraft werden, wenn man auf sie hinweist. Aber auch in Europa gibt es Muslime, die sich taufen lassen. So berichtet die SELK, die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche in Leipzig, dass sie durch ehemalige Muslime so groß geworden ist, dass sie in eine größere Kirche übersiedeln musste. Ähnliche Berichte gibt es aus China, Persien und dem Nahen Osten. Wie sagte schon der Kirchenvater Tertullian, der um 200 nach Christus lebte, das Blut der Märtyrer ist die Saat der Kirche. Findet aber Christenverfolgung nur außerhalb Europas statt? Gegen wen richtet sich bei uns die Kritik der Medien? Christen, die nicht mit dem gesellschaftlichen Trend mitgehen, können damit rechnen, dass sie angegriffen werden. Das kann von Medien ausgehen, aber auch von Kirchenmännern und Kirchenfrauen, Oberkirchenräten und Ähnlichen. Wer zum Beispiel die Gleichstellung der Partnerschaft von Homosexualität und, Entschuldigung, das ist ein falscher Satz, wer die Gleichstellung der homosexuellen Partnerschaft mit der Ehe ablehnt oder der sich dagegen ausspricht, dass die Evolutionstheorie den Schöpfungsglauben ersetzen soll, kann mit erheblichem Gegenwind rechnen. Auch bei anderen Themen gibt es herrschende Meinungen, denen nicht widersprochen werden darf. Ich erinnere nur, es ist schon eine Zeit aus, an die Aufregung in Deutschland wegen einer Predigt in Bremen, wo Pfarrer Latzel gesagt hat, dass Allah nicht derselbe Gott ist, an den die Christen glauben. Da kam der Gegenwind vor allem von der Kirchenleitung. Und alle, die gesamte Pfarrerschaft von Bremen hat sich gegen ihn auf die Straße gestellt und protestiert. Aber es ist auch in Wien nicht einfach, eine Gemeinde christuszentriert zu leiten und das Evangelium in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem Grätzelfest kommt man eher in die kirchliche Presse als mit einem Alpha-Kurs. Dabei wäre eigentlich Letzteres unser eigentlicher Auftrag, nämlich die Leute zu guten Hirten hinzuführen, hin zu dem, der eine Sprache spricht, die wir verstehen, hin zu dem, der uns kennt und den wir kennen. Jesus wird durch etwas ausgezeichnet, das niemand anderer bringen kann. Heute, 2 Wochen nach Ostern, müsste uns das noch bewusst sein. Er ist der Hirte, der sein Leben für die Schafe gelassen hat. Er hat sein Leben für uns eingesetzt. Er hat den Tod, den eigentlich wir verdient hätten, auf sich genommen. Es gibt keinen Hirten in der gesamten Kirchengeschichte, der mit Jesus diesbezüglich vergleichbar wäre. Vergleiche mit Märtyrern und Zeugen, so wie Bonhoeffer oder Pater Kolbe, sind nicht zutreffend. Denn sie alle waren Menschen. Menschen, die auch gesündigt haben. Es gibt keinen Menschen, der sündlos wäre oder der unschuldig wäre. Bei Jesus war das anders. Er war frei von Sünde und Schuld und deshalb konnte er die Sünde aller Menschen auf sich nehmen und zum Kreuz hinauftragen. Und darum ist nur Jesus der wahre und der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe einsetzt. Und darum kann Jesus auch nicht durch jemanden anderen ersetzt werden Und darum, finde ich, sollten wir vorsichtig sein, irgendwelche Gemeindeleiter Hirten zu nennen. Es kommt aber das große Aber. Denn die Hirten kommen ja auch noch woanders im Alten Testament vor. Wir sollten darauf achten, dass das Hirtenamt in der Gemeinde ausgeübt werden kann. Nach Epheser 4, Vers 11, sollte jede Gemeinde folgende Ämter bzw. Dienste haben, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Über diese Ämter wäre einmal eine eigene Predigt zu halten. Tröstlich und in unsere Gegenwart weisend finde ich den letzten Vers unseres Predigtwortes. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das ist das Wort, das die Jesus-Jünger mit uns verbindet, das die Brücke schlägt von Jesus vor 2000 Jahren zu allen heutigen Christen in aller Welt. Wir sind die anderen Schafe, denn wir sind nicht in diesem Stall, von dem Jesus spricht. Dieser Stall oder dieser Hof, wie man auch übersetzen kann, ist der umzäunte Raum Israels. Der Zaun ist das Gesetz, die Tora. Außerhalb des Geltungsbereiches der Tora gibt es aber viele, nicht nur Griechen und Römer, wie das Paulus gekannt hat, sondern alle uns heute bekannten Völker der Welt. Somit ist dies ein ökumenisches Wort, das für alle Christen in allen Konfessionen, in traditionellen und in freikirchlichen Gemeinden gilt. Überall sucht Jesus seine Herde. Nur wir haben eben manchmal Probleme, uns mit den Schafen anderer Stelle zusammenzutun. Aber wie sagte Jesus? Es wird eine Herde und ein Hirte werden. Es wird werden. Das heißt, das ist eine Prophezeiung. Es wird kommen. Darauf dürfen wir uns freuen mit Jesus. Amen.